zum Wort Gottes übergehen und davor möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Morgen, dass wir als deine Kinder, dein Volk zusammenkommen dürfen, um dich anzubeten und auch dein Wort zu hören. Ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen öffnest und uns hilfst zu empfangen und dass du dadurch Veränderungen in unser Leben bewirkst. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe euch heute das Thema mitgebracht, ein barmherziger Gott und ein zorniger Prophet. Steht natürlich drauf, wer das ist. Das ist Jona. Das beschreibt ein bisschen die Situation in diesem Buch. Wer von euch ein Chef ist in eurer Firma oder irgendwie Angestellte unter sich hat, wir wissen es, Chefs lieben bockige Mitarbeiter, oder? Das ist immer super. Du sagst A, sie machen B oder machen gar nichts. Das liebt man. Das ist die Idealsituation, oder? Und so ein bisschen ist es mit Gott und Jona. Okay? Jona ist ein bockiger Mitarbeiter, der keine Lust auf seine Aufgaben hat. Und es gibt so viel, was man von dieser Geschichte lernen kann. Aber die zwei Hauptsachen, die ich euch mitgeben will, ist erstens, wie die Geschichte Jonas auf Jesus hinweist. Und zweitens, wie die Geschichte Jonas uns hilft, das Wesen Gottes zu verstehen. Darum geht es mir heute Morgen. Wir gehen rein in Jona Kapitel 1, 1 bis 3. Das Wort Yahwehs kam zu Jona ben Amittai. Los, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie aus. Denn ihre Bosheit steigt bis zu mir. Also das ist der Auftrag, den Gott Jona gegeben hat. Ziemlich einfach, ist jetzt nicht wirklich was Kompliziertes dran. Aber dann Vers 3. Aber Jona ging los, um Yahweh zu entkommen. Er wollte nach Tarschisch fliehen, deshalb lief er nach Jaffa herunter und fand auch ein Schiff, das nach Tarschisch segeln wollte. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um so weit weg wie möglich von Yahweh wegzukommen. Irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob ihr eine andere Situation kennt, aber für mich ist das die einzige Situation in der Bibel, wo Gott einen Propheten sagt, mach das, und er geht in die komplett gegengesetzte Richtung. Also Ninive liegt im Osten und Tarschisch, wo er hingehen wollte, liegt im Westen. Also er geht wirklich 180 Grad komplett andere Richtung. Sagt, das mache ich auf keinen Fall. Warum wollte Jona nach Tarschisch gehen? Das ist irgendwie einfach ein bisschen willkürlich vielleicht für uns. Aber du liest an einer Stelle im Alten Testament in Jesaja 66, 19, Tarschisch war ein Ort, der noch nie von der Herrlichkeit Yahwehs gehört hatte. Er hatte seine Herrlichkeit doch dort noch nicht offenbart. Und vielleicht war das Jonas Gedanke. Er dachte sich, wenn ich dorthin gehe, vielleicht hört dann Gott auf, zu mir zu sprechen. Vielleicht lässt er mich einfach in Ruhe, weil er dort sein Wesen nicht offenbart. Dann kann ich einfach in Frieden, in Rente gehen und ich muss diesen Auftrag nicht ausführen. Aber gleich zu Beginn finde ich das ein krasser Kontrast zu dem Dienst und zu der Einstellung Jesu. Gott gibt Jona einen Auftrag, was macht er? Er dreht um, geht in die andere Richtung. Nö, mache ich nicht. Aber dann ist Jesus in der Herrlichkeit des Vaters im Himmel und der Vater gibt ihm diesen Auftrag. Geh in die Welt, werde Mensch, sterb am Kreuz für ihre Sünden. Und was macht Jesus? Ja, das mache ich. Jesus ist gekommen freiwillig. Wir haben keinen widerwilligen Retter oder Propheten. Wir haben einen, der freiwillig gekommen ist, aus Liebe zu dir und aus Liebe zu mir. Jona, er steigt in dieses Schiff und die Reise geht los. Natürlich, Gott lässt nicht einfach so mit sich spielen. Er schickt einen Riesensturm, um Jona aufzuhalten. Und das Schiff ist ziemlich in Gefahr zu sinken. Die Leute schmeißen schon das ganze Gepäck raus. PlayStation wird auch über Bord geschmissen. Alles Mögliche, was sie haben, es ist egal. Ihr Leben ist in Gefahr. Alles muss raus. Und es gibt nicht immer einen Grund, warum es Unwetter gibt. Nicht irgendjemand ist nicht immer schuld, aber in diesem Fall schon. Sie schmeißen ein Los, das Los fällt auf Jona und sie sagen, Jona, was hast du gemacht, dass dieser Sturm auf uns kommt? Ja, Leute, ich renne ehrlich gesagt weg von dem Gott, der das Land und das Meer erschaffen hat. Und die denken sich, Jonah, du Dummkopf, wie kannst du wegrennen von dem Gott, der das Meer geschaffen hat und du steigst auch noch in ein Boot? Es ist eben nicht so klug, Jonah. Und er hat aber eine Lösung, und zwar er sagt, werft mich über Bord und der Sturm hört auf. Und ich finde, wenn du die Geschichte liest, das waren eigentlich ganz nette Leute auf diesem Schiff. Weil sie haben ihn nicht direkt über Bord geschmissen, sie haben erst mal versucht weiterzurudern. Schaffen wir es vielleicht doch noch, an Land zu kommen. Erst als sie gemerkt haben, es klappt nicht, schmeißen sie ihn über Bord. Und wie die Geschichte eben geht, Gott sendet einen Fisch, um Jonah zu schlucken. Und er bleibt dort 3 Tage, 3 Nächte, bis er wieder aufs Land rausgespuckt wurde. Jetzt, wenn wir das mit Jesus vergleichen, ein großer Unterschied ist natürlich, dass Jonah verantwortlich war für den Sturm. Es ist seine Schuld. Er ist derjenige, der wegrennt vor seiner Verantwortung und vor Gott. Aber der Vergleichspunkt ist eben der. Das Gericht Gottes kommt auf dieses Schiff und wird alle Menschen in diesem Schiff treffen, auch wenn Jonah der Verantwortliche war. Und in unserem Fall ist es genauso. Das Zorn und das Gericht Gottes kommt gegen alle Menschen wegen unserer Sünde. Aber selbst in der Situation Jonas tut er ja etwas Erstaunliches. Auch wenn er sehr selbstsüchtig ist, er rennt weg von der Aufgabe Gottes, er tut etwas Erstaunliches, er opfert sich selbst, um die anderen Menschen in diesem Schiff zu retten. Jetzt, als ich diese Predigt in Uganda gepredigt habe, kam jemand nach dem Gottesdienst auf mich zu und fragte, warum ist Jonah nicht eigentlich gesprungen? Ich meine, warum das Gewissen von diesen anderen Menschen belasten und sagen, hey, schmeißt mich rüber, spring doch einfach. Wäre doch viel einfacher für alle gewesen, oder? Ich habe mir die Frage noch nie gestellt, eine ziemlich gute Frage. Und natürlich aus Jonas Perspektive, keine Ahnung, vielleicht hat er einfach nur Angst zu springen. Kann ich mir vorstellen, okay? Also zum Beispiel bei so Sachen wie Bungee Jumping oder so, ich könnte nie selber springen, da müsste mich jemand treten. Ja, dann vielleicht, aber sonst gar nicht. Vielleicht war das Jonas Gedanke, keine Ahnung. Aber aus Gottes Perspektive, ich glaube, dass er es bewusst so gelenkt hat, um auf Jesus hinzuweisen. Warum? Wer waren diese anderen Menschen auf dem Schiff? Das waren Heiden. Das siehst du in Kapitel 1. Sie haben ihre verschiedenen Götter erstmal um Hilfe angefleht. Das waren keine gläubigen Juden, das waren Heiden. Das heißt, Jonah hat sich selbst in den Händen von Heiden gegeben, die ihn dann in den Tod geschmissen haben. Und dann siehst du das auch genauso über Jesus im Neuen Testament. In Lukas 24, Vers 7 heißt es, er wurde in den Händen sündiger Menschen ausgeliefert. Also genau da ist die Parallele. Jesus hat sich selber nicht ans Kreuz geschlagen, sondern die Römer haben ihn ans Kreuz geschlagen. Der Zorn und das Gericht Gottes brannte gegen uns und Jesus kam, um dieses Gericht auf sich zu nehmen. Wir sehen das in Jesaja 53, Vers 5 bis 6. Da steht, doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Sünde, ihn wegen unserer Sünden gequält, für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt, jeder ging seinen eigenen Weg. Durch ihm lud Yahweh unsere ganze Schuld auf. Also durch die Selbstaufopferung Jonas wurde das Gericht Gottes von diesem Schiff weggenommen. Durch die Selbstaufopferung Jesu wird das Gericht Gottes von uns weggenommen, für alle, die an ihn glauben. Wie gesagt, der Unterschied ist, Jesus ist unschuldig. Der Unschuldige stirbt für die Schuldigen. Wir sehen dann im zweiten Teil von dieser Geschichte, dass dieser Fisch Jonah geschluckt hat. War 3 Tage, 3 Nächte im Fisch. Und es ist Jesus, der selber seine Situation mit dieser Geschichte Jonas dann vergleicht. Das siehst du in Matthäus 12, 39 bis 40. Er sagt zu den Juden, ich werde euch das Zeichen Jonas geben. Vers 40, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Und das ist der Grund, warum ich diese Geschichte heute Morgen mit der Geschichte Jesu vergleiche, weil das Jesus selber tut. Er lädt uns ein, diese Geschichten miteinander zu vergleichen. Und was natürlich ein bisschen eine umstrittene Frage ist, könnt ihr euch ja selber stellen, miteinander diskutieren, ist die Frage, war Jona wirklich tot, als er 3 Tage in diesem Fisch drin war? Es gibt beide Meinungen. Manche sagen, es war halt nur eine Nahtoderscheinung oder Erfahrung. Manche sagen, ja, er war wirklich tot. Wie auch immer. Die Art und Weise, wie Jona seine Situation beschreibt, ist genau das, was Jesus auch erlebt hat. Wir sehen zum Beispiel, ich habe euch das ein bisschen aufgelistet, die Vergleiche hier auf der nächsten Folie. In Jona 2, Vers 5 siehst du, da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Und Jesus sagt am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Jona und Jesus waren in gewisser Weise durch ihren Tod von der Gegenwart Gottes getrennt. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Von Anfang an der Bibel siehst du, Sünde trennt von Gott. Sünde trennt von Gott. Und deswegen, als Jesus deine Sünde auf sich selbst genommen hat, wurde er in dem Moment des Kreuzes von der Gegenwart des Vaters getrennt. Und dann siehst du auch in Jona 2, Vers 3, aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe. Wieder Jonas Erfahrung. Und in der Apostelgeschichte steht über Jesus, Kapitel 2, Vers 30, David hat voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Dankeschön. Also das Wort Hades im Neuen Testament ist das griechische Wort für Sheol. Ist genau das Gleiche, ist Unterwelt oder das Grab. Das heißt, Jona sagt, ich war im Totenreich. Und genau diese Erfahrung hat Jesus auch gemacht. Er war im Totenreich, er war im Grab 3 Tage und 3 Nächte lang. Aber am 3. Tag ist eben das Wunderbare. Er ist nicht im Fisch geblieben. Gott hat ihn wieder zum Leben erweckt, hat ihm wieder den Auftrag gegeben. Und so auch Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist siegreich auferstanden von den Toten. Der Grab konnte ihn nicht halten. Jetzt spricht Gott wieder zu Jona. Jona, geh in die Stadt Nineveh und verkündige die Botschaft, die ich dir gesagt habe. Und dieses Mal denkt sich Jona, also ich will nicht wieder in diesen Fisch rein, ich gehe. Okay, das riskiere ich nicht nochmal. Er geht nach Nineveh, er predigt, in 40 Tagen wird diese Stadt zerstört werden. Und dann passiert etwas Unerwartetes. Und ich sage unerwartet, weil das waren nicht gläubige Menschen, das waren Polytheisten, die haben an so viele Götter geglaubt. Und Jona kommt mit dieser kurzen Botschaft. Und was tun sie? In Kapitel 3, Vers 5 und Vers 8. Die Leute von Ninive glaubten Gott und beschlossen zu fasten. Alle Groß und Klein zogen den Trauersack an. Menschen und Tiere sollten mit dem Trauersack bedeckt sein und mit aller Macht zu Gott rufen. Alle sollen von ihren bösen Wegen umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Wir sehen hier also, die Menschen tun 2 Dinge. Das erste ist, sie glaubten. Sie hören diese Botschaft von Jona und sie sind nicht, ja, wird nicht so passieren, das glauben wir. Nein, sie sehen diese Botschaft und sagen, ja, wir denken, dass dieses Gericht wirklich kommen wird. Wir glauben, dass das eine Botschaft ist von diesem Gott Israels. Wir nehmen es ernst. Und das Zweite, was sie tun, ist, sie tun Buße. Sie kehren um von ihren Sünden. Und was passiert? Gott sieht die Reaktion von diesen Menschen und er hat Gnade mit ihnen. Er hält zurück von dem Gericht, was er versprochen hat. Er hat Erbarmen mit ihnen. Und auch heute, das ist genau die Reaktion, die Gott von uns Menschen erwartet, wenn wir Rettung erfahren wollen. So einfach ist es. Diese zwei Dinge. Glaube und Buße. Das war die Botschaft Jesu. Jesu hat gepredigt, tut Buße und glaubt dem Evangelium. Wir glauben, dass Jesus für meine Sünde am Kreuz gestorben ist. Wir glauben, dass er alles getan hat, was nötig war, um mich zu retten. Wir glauben, dass das Gericht Gottes bei ihm ausgeloschen ist. Jesus sagt, es ist vollbracht. Wir glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir glauben, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wir glauben, dass er unser Herr und unser Retter ist. Das ist Glaube. Es hat Inhalt. Wir glauben an Jesus Christus. Und wir tun Buße. Buße ist nicht nur, es tut mir leid. Es gehört dazu, ja, aber es ist nicht alles. Buße ist ein Umdenken. Es ist eine 180-Grad-Wendung in deinem Leben. Du hast so gelebt, ohne Gott, ohne Hoffnung, ein Leben geführt, wie du es gewollt hast und du sagst, nein, so lebe ich nicht mehr, ich drehe mich um, ich lebe jetzt mit Gott. Ich lebe ein Leben, was ihm gefällt und was ihn ehrt. Tut Buße und glaubt das Evangelium. Wir kommen zum letzten Kapitel im Buch Jonas. Und hier wird es interessant, weil hier hast du diese große Interaktion zwischen Gott und seinem Propheten. Und zwar Jonas sieht, was Gott getan hat. Gott hatte Gnade mit diesen Menschen, hat sie vergeben, hat das Gericht nicht ausgeübt. Und Jonas wird so richtig sauer. Er wird wütend auf Gott und fängt an, mit ihm zu schimpfen. Er sagt, Gott, deswegen wollte ich nicht hierher kommen, weil ich wusste, dass du ein gnädiger Gott bist und barmherziger Gott. Dass du Geduld hast und dass deine Güte keine Grenzen kennt. Dass du einer bist, dem das angedrohte Unheil leid tut. Ninive war eine Stadt im Assyrischen Reich. Und die Assyrer waren natürlich die Feinde Israels. Und deswegen dachte sich Jonah, hey, das sind Menschen, die es nicht verdient haben, gerettet zu werden. Das sind meine Feinde. Ich will nicht, dass Gott Gnade mit ihnen hat. Deswegen will ich dort nicht hingehen. Das war Jonas Einstellung. Und deswegen geht er aus der Stadt raus und schimpft mit Gott. Er setzt sich erstmal hin und wartet zu sehen, was mit dieser Stadt passieren wird. Und ich stelle mir vor, das ist so ein bisschen wie Norduganda, Südsudan momentan vom Klima. Ich komme gerade aus der Trockenzeit, also in der Wohnung hatte es so 35, 36 Grad tagsüber, draußen bis zu 40 Grad. Und so war es vielleicht dort in Ninive. Es ist knallheiß. Und Gott will Jonah jetzt etwas beibringen. Deswegen lässt er sehr schnell eine Pflanze wachsen. Jonah freut sich, oh, das ist kühl, danke Herr für diesen Baum. Setzt sich darunter, genießt das Leben. Und über Nacht schickt Gott einen Wurm, frisst den Baum, der Baum stirbt. Und Jonah ist wieder wütend. Also das ist so emotional hoch, runter bei ihm, hin und her. Und Gott kommt zu ihm und sagt, Jonah, warum bist du wütend? Ist es eigentlich richtig, dass du wütend bist, dass dieser Baum gestorben ist? Du hast den Baum nicht gepflanzt, du hast ihn nicht gewässert, du hast gar nichts getan, damit dieser Baum wächst. Und mir soll es aber nicht leid tun wegen diesen vielen Menschen in dieser Stadt. Das ist der Unterschied. Jonah ist wütend auf den Baum und er hat nichts getan für diesen Baum. Gar nichts. Hat nichts mit ihm zu tun. Er hat nicht gepflanzt, nicht gewässert, nichts. Gott aber hat diese Menschen in der Stadt erschaffen. Das sind seine Geschöpfe. Er hat sie in seinem Ebenbild erschaffen. Deswegen sind sie ihm wichtig. Und das versucht er, Jonah so klar zu machen. Ich liebe diese Menschen. Sie leben in geistlicher Dunkelheit, aber das sind meine Geschöpfe in meinem Ebenbild. Ich will nicht, dass sie verloren gehen. Deswegen hatte ich Gnade mit ihnen. Deswegen bin ich so bereit, diese Menschen zu vergeben. Und das ist das Wesen Gottes. So endet das Buch Jonas mit dieser klaren Aussage über das Wesen Gottes. Er sorgt sich um seine Schöpfung. Er sorgt sich um die Menschen, die von ihm getrennt sind. Er ist ein Gott der Gnade. Er ist ein Gott der Liebe, der Barmherzigkeit, der bereit ist, Menschen zu vergeben, die Buße tun. Man fragt sich natürlich, warum hat Gott nicht einfach einen anderen Propheten geschickt, oder? Ich meine, zur gleichen Zeit waren zumindest der Prophet Amos und der Prophet Hosea tätig. Und wenn du ihre Bücher liest, merkst du, das sind ja eigentlich ganz nette Propheten. Sie machen das, was Gott ihnen sagt, oder? Warum nicht einfach einen von denen schicken? Wäre viel einfacher gewesen. Ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber vielleicht war es aus dem Grund, dass wir das Wesen Jonas und das Wesen Gottes vergleichen. Jonas sieht seine Feinde und sagt, die verdienen es nicht, gerettet zu werden. Aber die Bibel sagt, wegen der Sünde waren wir alle Feinde Gottes. Und Gott sieht seine Feinde und sagt, ich liebe euch trotzdem. Ich will, dass ihr gerettet werdet. Das siehst du in Ezekiel 33, Vers 11. Es gefällt mir nicht, wenn ein Schuldiger stirbt. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Das ist das Wesen Gottes. Und das siehst du auch bei Jesus. Der gleiche Gott, der zur Zeit Jonas da war, ist immer noch der gleiche Gott, der heute lebendig ist und heute wirkt. Auf der einen Seite siehst du, Gott ist gerecht. Das war keine Täuschung mit dieser Gerichtsandrohung. Und auch heute, die Bibel spricht ganz klar von dem Gericht, was kommen wird eines Tages. Und trotzdem ist deswegen Jesus gekommen, um Menschen von diesem Gericht zu retten. Der gleiche Gott von Jona ist der gleiche Gott, der heute noch voller Gnade und Liebe ist zu diesen Menschen, die in geistlicher Dunkelheit leben. Ich will euch am Ende 3 Punkte mitgeben, die ich hilfreich finde, was wir von dieser Geschichte mitnehmen können. Das erste ist ganz praktisch auch für uns Christen. Und zwar erstens, weniger wie Jona und mehr wie Jesus. Weniger wie Jona und mehr wie Jesus. Auch für uns als Christen gilt, Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Es gibt natürlich viele Dinge, was Gott uns von uns Christen möchte. Ein heiliges Leben führen, ein Leben aus Liebe zu führen und so weiter. Aber Jesus sagt in Johannes 20, 21 bis 22, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und dann hauchte Jesus sie an und sagte, empfangt Heiligen Geist. Den gleichen Auftrag, den Jesus vom Vater bekommen hat, bekommen auch wir. Und zwar in die Welt zu gehen und Menschen das Evangelium weiterzugeben. Die gute Nachricht von Jesus Christus, dass da Rettung in seinem Namen ist. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Auftrag um? Manchmal, wenn wir ehrlich sind in einzelnen Situationen, sind wir wie Jona. Und ich gebe es zu, ich habe mich auch manches Mal wie ein Jona benommen. Wir haben Gelegenheiten in unserem Alltag, das Evangelium weiterzugeben, aber aus verschiedenen Gründen, weil es uns vielleicht peinlich ist, weil wir gerade Stress haben, weil uns nicht danach ist, rennen wir weg davon und verstecken uns. Aber lass uns das ins Herz schließen, wir wollen mehr wie Jesus sein, der trotz den Schwierigkeiten, die er überleben musste, ist er freiwillig gekommen und wollte den Menschen dienen. Lass uns das Herz Jesu für Menschen haben und bereit sein, auch diesen Auftrag auszuführen. Und das Wunderbare ist ja, wir sind nicht alleine. Erstens, wir haben natürlich einander, wir können einander ermutigen, das zu tun. Aber noch viel, viel wichtiger, Jesus haucht sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist mit uns, um uns Kraft zu geben, diesen Auftrag auszuführen. Zweitens, die Band darf gerne nach vorne kommen. Zweitens, wachse in der Wertschätzung des Wesens Gottes. Wachse in der Wertschätzung des Wesens Gottes. Als Christen wollen wir den Gott, dem wir dienen, besser kennenlernen. Es ist nicht einfach eine Religion, wo wir irgendwelche Regeln befolgen wollen, sondern der Kern des christlichen Glaubens ist, dass wir eine lebendige Beziehung zu unserem Gott haben. Und dazu gehört, dass wir in dieser Beziehung wachsen dürfen. Eines der wichtigsten Fragen, die ich mir stelle und ich auch euch ermutige zu stellen beim Bibellesen ist, was sagt mir dieser Text über Gott? Was kann ich über den Gott, dem ich diene, lernen? Und so wachsen wir in unserer Erkenntnis. Und ganz besonders von dieser Geschichte sehen wir das eben. Wir sehen auf der einen Seite, und das ist kein Widerspruch, aber er ist ein gerechter Gott, der Gerechtigkeit liebt. Es ist gut, dass wir einen gerechten Gott haben. Das ist nicht die böse Seite Gottes, nein. Es ist gut, dass wir einen gerechten Gott haben, der Sünde ernst nimmt. Und wir haben einen Gott, der aber langsam zum Zorn ist, der bereit ist zu vergeben. Ein Gott der Liebe, ein Gott der Barmherzigkeit, ein Gott der Gnade. Und das soll eben zur Anbetung führen. Es ist nicht einfach eine theologische Angelegenheit, wo wir was für unseren Kopf haben, intellektuell das irgendwie verarbeiten. Nein, es soll in unser Herz reinsickern und soll Anbetung auslösen. Danke Gott, dass du gerecht bist. Danke Gott, dass du barmherzig bist und gnädig bist. Das soll Anbetung in unserem Herzen auslösen. Und drittens, sei dankbar für einen Retter, der dich liebt. Ich bin dankbar, dass Gott nicht Jona geschickt hat zu mir, weil ich weiß nicht, ob er angekommen wäre. Okay? Er ist bockig, er will nicht. Er will nicht, dass seine Feinde gerettet werden. Aber Jesus sieht uns, wie seine Feinde sind wegen der Sünde in unserem Leben und sagt nicht, ja, das sind meine Feinde, ich will nicht. Sondern er sieht dich in deiner Sünde, so wie du bist, sagt, ich liebe dich, deswegen bin ich gekommen, um am Kreuz zu sterben, damit du Leben haben kannst. Damit ich deine Sünde wegnehmen kann, deine Beziehung zu Gott wiederherstellen kann, dir das ewige Leben schenken kann. Und wir dürfen dankbar sein für diesen Retter, der uns liebt. Soll wieder Dankbarkeit in unserem Herzen auslösen. Ganz am Ende, wir haben gehört in der Predigt, dass Gott von uns zwei Dinge erwartet, wenn wir Rettung erleben wollen. Tut Buße und glaubt. Tut Buße ist einfach die Entscheidung. Ich kehre mich um von meinem alten Leben und ich wende mich Gott zu. Ich will dieses neue Leben mit ihm anfangen. Und zweitens, glaube. Glauben, dass Jesus für dich gestorben ist, dein Gericht, was du verdient hast, auf sich selber genommen hat, dass er dich retten möchte von deinen Sünden. Und ich möchte einfach die Gelegenheit geben, wenn es jemand gibt, der diese Entscheidung heute für Jesus treffen möchte, diese Gelegenheit ist da. Ich möchte uns einladen, einfach die Augen zu schließen. Und wenn es jemand gibt, wenn du sagst, ich möchte heute Morgen mein Leben Jesus geben, ich möchte diese Rettung erfahren, die er für mich bereithält, dann lade ich dich ein, einfach die Hand zu heben, damit ich für dich beten kann. Du kannst einfach die Hand heben, wenn du willst, dass Jesus deine Sünde wegnimmt und deine Beziehung zum Vater wiederherstellt. Ja, danke, ich sehe deine Hand. Danke. Das sind 4 Menschen, die ihre Hände gehoben haben. Danke. Halleluja. Ich möchte einfach mit euch beten für die Menschen, die gerade ihre Hand gehoben haben. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für diese Leute, die ihre Hand gestreckt haben, die eine Entscheidung getroffen haben, mit dir zu leben. Ich danke dir so sehr, dass Jesus für sie gestorben ist, dass ihre Sünde auf seine Schultern getragen wurde, dass das Gericht, was wir verdienen, auf ihn geladen wurde. Ich bitte dich, dass du kommst in diesem Moment mit deinem Heiligen Geist, dass du sie erfüllst und es in ihrem Herzen bestätigst, dass ihre Sünden vergeben sind, dass sie neu geboren sind, dass sie jetzt zu dir gehören, dass sie Kinder Gottes geworden sind, weil Jesus in ihr Herz gekommen ist. Ich danke dir dafür, dass du uns das ewige Leben geschenkt hast. In Jesu Namen. Amen. Ich lade euch ein, für die Menschen, die ihre Hand gehoben haben, komm doch auf eins der Leute zu im Gebetsteam nach dem Gottesdienst. Lass für dich beten. Sie wollen dir helfen, auch die nächsten Schritte im Glauben zu nehmen. Danke.